Wach und wichtig. Der schöne Morgen mit Marco Seifert.
Hurra, Sie sind auch am Donnerstag bei unserem Radio 1 Morgen Podcast dabei. Schönen guten Morgen. Es steht eine verunsichernde Frage im Raum. Stehen wir vor einer neuen Bankenkrise? Das besprechen Tom Böttcher und ich heute mit unserem Wirtschaftsexperten Nicolas Liefen. Aller Voraussicht nach wird FIFA-Präsident Gianni Infantino heute im Amt bestätigt. Schon vorher hat er die Fußball-WM auf 48 Mannschaften aufgebläht. Freuen Sie sich auf noch mehr Fußball? Fragen wir unseren Donnerstagskommentator Stefan Kuzmani vom Spiegel. Los geht es aber mit Jürgen Trittin von den Grünen. Mit ihm sprechen wir über den Besuch von Benjamin Netanyahu in Berlin. Stellen Sie sich vor, eine deutsche Bundesregierung bringt eine Justizreform auf den Weg und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kritisiert Olaf Scholz und Co. mit den Worten, die geplante Justizreform ist eine Gefahr für unsere Demokratie. Klingt unwirklich, aber genau das passiert gerade in Israel. Denn der israelische Präsident Herzog sieht die Justizreform der Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu als genau das, als Gefahr für die Demokratie. Diese Reform hat es auch tatsächlich in sich. Das Parlament soll mit einfacher Mehrheit Beschlüsse des obersten Gerichts kippen können. Regierungskritiker sehen dadurch die Gewaltenteilung gefährdet. Seit gestern ist Netanyahu in Berlin begleitet von Protesten. Ohnehin gilt die höchste Sicherheitsstufe. Zahlreiche Straßen wurden gesperrt.
Über diesen umstrittenen Staatsbesuch sprechen wir jetzt mit Jürgen Trittin. Er ist Sprecher der Grünen Bundestagsfraktion und Mitglied des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags. Guten Morgen, Herr Trittin.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Sehen Sie auch die israelische Demokratie in Gefahr?
Ich glaube, dass es uns ein klares Signal sein muss, wenn Hunderttausende unter israelischen Fahnen jedes Wochenende auf die Straße gehen und fordern, dass diese Aufhebung der Gewaltenteilung nicht kommt. Wir haben ja im Vorfeld des Besuches von Benjamin Netanyahu auch gesehen, dass über rund 1000 israelische Intellektuelle unter Führung von David Grossmann ihn sogar aufgefordert haben, diesen Besuch abzusagen. Hier gibt es einen ganz massiven Aufstand der israelischen Zivilgesellschaft gegen eine Justizreform, die von zwei Interessen geleitet wird, die man aber auch in einem Wort zusammenfassen kann. Es geht um Straflosigkeit.
Sie haben es angesprochen, diesen Brief. In einem Brief an die deutsche Botschaft in Tel Aviv hatten 1000 israelische Künstler, Schriftsteller und Akademiker die Bundesregierung aufgefordert, den angesetzten Besuch Netanyahus abzusagen. Hätte Netanyahu wieder ausgeladen werden müssen?
Ich bin der Auffassung, dass man mit ihm, wie das übrigens Antony Blinken und die USA ja auch getan haben, wirklich Klartext reden muss. Das Interesse von Netanyahu ist ein relativ einfaches. Er möchte sichergestellt sein vor der Strafverfolgung der Justizbehörden, die ihm ja unter massiven Indizien Korruption vorwerfen. Diese Straflosigkeit kann er nur erreichen, wenn er eine Regierung bildet und eine Mehrheit schafft mit Kräften, die aus einem ganz anderen Grunde ein Interesse an der Beschneidung der Rechte eines Gerichts haben, nämlich mit jenen, wie nach so schön nationalreligiösen Siedlern, die eben nicht nur die Besetzung in den palästinensischen Gebieten fortsetzen wollen, sondern diese Besetzung mehr oder weniger offen umsetzen in Form einer Vertreibung der dort lebenden Palästinenserinnen und Palästinensern. Und daran sind sie zum Beispiel durch die Urteile zu den illegalen, auch nach israelischem Rechtsprechung, illegalen Outposts gestört worden. Und deswegen gibt es diese unheilige Allianz. Netanyahu hat diese Kräfte an die Macht gebracht, um sich selber vor der Strafverfolgung zu schützen.
Aber diese israelische Regierung hat sich ja nicht ins Amt geputscht. Sie wurde ja demokratisch gewählt. Müssen wir vielleicht auch aus deutscher Sicht mit unserer Kritik etwas zurückhaltender sein?
Sie ist gewählt, aber stellen Sie sich mal vor, wir würden in Deutschland ein System haben, wo eine Mehrheit im Parlament, auch wenn eine Mehrheit beispielsweise an der Grünen beteiligt sind, einfach mit einfacher Mehrheit sagen könnte, es ist ja schön, dass das Bundesverfassungsgericht dieses Gesetz jetzt für verfassungswidrig erklärt hat, aber wir stimmen das einfach nieder. Das war das Ende einer Gewaltenteilung und das genau würde den Weg von einer liberalen, rechtsstaatlichen Demokratie hin in eine Autokratie führen. Und deswegen ist das eine existenzielle Frage für den Staat Israel und die israelische Demokratie und übrigens für die Sicherheit des Landes.
Es gibt heute Mittag eine gemeinsame Pressekonferenz von Scholz und Netanyahu. Erwarten Sie, dass der Bundeskanzler den israelischen Premierminister auch öffentlich kritisiert?
Das muss man dem Bundeskanzler überlassen, in welcher Form er das am meisten für zielführend hält. Aber ich glaube,
was halten Sie denn für zielführend? Was halten Sie für zielführend?
Dass die Botschaft bei Netanyahu ankommen muss, ob nun in geschlossenen Räumen oder in öffentlicher Darstellung, dass die Europäische Union und die Deutschen gerade aus ihrer Verpflichtung heraus mit Sorge zu tragen für die Sicherheit Israels diesen Weg nicht billigen können. Und das muss, glaube ich, sehr klar ausgesprochen. Und deswegen, Herr Netanyahu ist hierher gekommen, auch aus Verbundenheit übrigens der Gesellschaften Israels und Deutschlands. Aber gerade unter Freunden muss man in einer solchen Situation Klartext reden.
Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu ist heute in Berlin auch angesichts der geplanten Justizreform in Israel begleitet von heftigen Protesten. Darüber haben wir mit Jürgen Trittin gesprochen. Er ist für die Grünen Mitglied im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages. Vielen Dank, Herr Trittin.
Einen schönen Tag.
Gut und Börse. Wirtschaft auf Radio 1 mit Nicolas Liefen.
Guten Morgen, Herr Liefen.
Einen schönen guten Morgen.
Hallo. Ja, da versagt mir fast schon die Stimme. man fragt sich ja wirklich, das fing ja damals auch harmlos an. Müssen wir uns um unser Erspartes Sorgen machen? Gestern sind da noch die Börsen abgeschmiert. Stehen wir am Beginn einer Finanz- oder einer Bankenkrise?
Also ehrlich gesagt geht mir das noch ein Stückchen zu weit. Nichtsdestotrotz, das fing an mit kleinen Regionalbanken. Sie haben es eben gesagt, in den USA haben wir jetzt gerade gehört, Banken, die ja Otto Normalverbraucher gar nicht wirklich kennt. Silicon Valley Bank und Signature und First Republic ist jetzt auch in Schwierigkeiten. Aber eben gestern kam auch noch die Credit Suisse dazu. Und das war jetzt nicht überraschend, dass sie in Schwierigkeiten steckt. Das war bekannt. Es gab zahlreiche Skandale um Geldwäsche, Bespitzelung, Falschberatung und so weiter und so weiter. Aber die Lage war ganz offensichtlich bedrohlicher als angenommen, auch bedrohlicher übrigens, als das Management immer eingeräumt hat. Die haben gestern Abend noch gesagt, ja, wir haben genug Liquidität, das klappt schon, wir sind gut aufgestellt. Und dann kommt in der Nacht plötzlich eine Vereinbarung mit der Schweizerischen Nationalbank, dass man sagt, bis zu 54 Milliarden Euro, damit wird die Credit Suisse gestützt. Die Credit Suisse, muss man nochmal sagen, die Nummer 2 in der Schweiz, wie man so schön sagt, too big to fail, systemrelevant und zwar mit Verbindung weltweit. Und das muss man ganz klar sagen, das ist das erste wirklich so große Rettungspaket, das wir haben seit der Finanzkrise. Und natürlich kommen jetzt viele und sagen, ja, das ist aber sicher und so weiter. Unterm Strich sind auch die deutschen Banken nicht gefährdet. Das ist auch so auf den ersten Blick. Und trotzdem muss man natürlich Fragen stellen. Man muss Fragen stellen, warum ständig Stresstests durchgeführt werden und sowas fällt dann letztendlich nicht aus. Und man muss auch Fragen stellen, warum solche Rettungsaktionen dann in Nacht- und Nebelaktionen erfolgen müssen. Das hatten wir bei der Silicon Valley Bank, das haben wir jetzt wieder bei der Credit Suisse. Und das Vertrauen, das kann man einfach sagen, das Vertrauen ist wirklich erschüttert. Wir sehen es heute Morgen auch in Asien, Banktitel da auch mächtig unter Druck, weil man eben Angst hat vor großer Ansteckungsgefahr. Und die große Frage ist, warum passiert das eigentlich jetzt gerade erst auch mit so vielen Banken? Mhm. Credit Suisse ist, wie gesagt, so ein eigenes Thema, aber es hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass die Zinsen so stark gestiegen sind. Man denkt immer, die Banken verdienen dabei gut, aber da treten dann eben auch sehr viele Risiken auf.
Ja, länger steht schon fest, dass heute wieder EZB-Donnerstag ist. Also heute tagt die Europäische Zentralbank und wird auch eine Zinsentscheidung bekannt geben. Was ist hier zu erwarten?
Ja, das ist tatsächlich jetzt eine sehr schwierige Lage für die Europäische Zentralbank, für andere Notenbanken übrigens auch. Einerseits müssen die Zinsen natürlich weiter erhöhen, weil sie sagen, wir wollen ja die Inflation bekämpfen. Also eigentlich war angekündigt heute einen halben Prozentpunkt nach oben. Da gibt es aber in der Zwischenzeit erhebliche Zweifel, weil wie gesagt, ich habe eben gesagt, die Banken leiden auch unter den hohen Zinsen. Das liegt einfach daran, dass erstens weniger Kredite aufgenommen werden und zweitens aber auch, dass Kunden zum Teil einfach ihr Geld abziehen, weil sie woanders mehr Guthabenzinsen bekommen. Also ist ein großer Wettbewerb entstanden. Und das Dritte, und das ist eigentlich auch noch ein Riesenthema, ist, dass diese Banken selbst investiert haben in Anleihen, ja, eine Art langfristige Kredite für Staaten und für Unternehmen. Und die haben da rein investiert, da waren die Zinsen niedrig. In der Zwischenzeit sind die Zinsen gestiegen. Das heißt, diese Papiere, diese Anleihen sind unterm Strich nicht mehr so viel wert, wenn sie schlecht verzinst sind. Macht überhaupt nichts, wenn sie sie nicht verkaufen müssen. Aber wenn sie sie verkaufen müssen, dann, wie gesagt, rauschen diese Banken eben zum Teil ins Minus, haben wir in den USA gesehen. Aber diese Anleihen gibt es eben auch bei deutschen Banken. Wie gesagt, solange sie nicht verkaufen müssen, ist das kein Problem. Wenn sie es verkaufen müssen, dann wird es zum Problem. Und deswegen, wie gesagt, wird die EZB, die Europäische Zentralbank, da heute auch ein Auge drauf haben. Also wird ganz spannend werden heute.
Herr Lief, normalerweise stelle ich ja eher eine launige Frage am Schluss, aber jetzt mal eine ganz ernsthafte. Sie als Wirtschaftsexperte, in dem Moment, wo Sie sagen, diese Bank XY, nenne ich sie jetzt, könnte Probleme haben, dann führt doch diese Aussage erst dazu, dass die Probleme haben, weil dann so unsichere Kunden wie ich dann da schnell hingehen und ihr Geld abziehen. Wie geht man damit um?
Das ist tatsächlich eine Gratwanderung und natürlich muss man sich an die Fakten halten. Ich tue mich allerdings immer sehr schwer damit, wenn uns das Management erzählt, das ist alles im grünen Bereich, es sieht alles gut aus, die Liquidität ist vorhanden und dann binnen Stunden wird das dann korrigiert. Wie gesagt, das ist ein ganz großes Problem, das ist eine Gratwanderung. Natürlich darf man das nicht forcieren und das macht man dann natürlich, weil wie gesagt, das hat ganz vieles mit Vertrauen und mit Glaubwürdigkeit zu tun, aber Sie haben vollkommen recht, das ist eine Gratwanderung, das ist tatsächlich schwierig.
Herr Liefen, vielen Dank.
Jo, tschüss.
Gut und Börse. Wirtschaft auf Radio 1 mit Nicolas Liefen. Hier ist die Radio 1 Tagesvorschau.
Heute ist Donnerstag, der 16. März 2023 und Grund zum Feiern hat eine französische Schauspielerin und ein deutscher Schauspieler. Die Schauspielerin schaffte in den 70er Jahren ihren Durchbruch mit Filmen wie Die Ausgebufften und auch Der Richter und der Mörder. Für ihre Rolle in dem Film Elle war sie 2017 für den Oscar als beste Hauptdarstellerin nominiert. Heute wird Isabelle Huppert 70 Jahre alt. 20 Jahre jünger ist ein deutscher Schauspieler, der in Prenzlauer Berg aufgewachsen ist und seinen Durchbruch 2003 in Goodbye Lenin schaffte. Hier spielte er den Elektriker Dennis, der auch als Nachrichtensprecher auftreten musste.
Sigmund Jähn war 1978 als erster deutscher Kosmonaut im All. Das neue Staatsoberhaupt wandte sich noch am Abend an die Bevölkerung der Deutschen Demokratischen Republik.
Inzwischen hat er in weit mehr als 100 Kino- und Fernsehfilmen mitgespielt. Heute wird Florian Lukas 50 Jahre alt.
Daran kommen Sie nicht vorbei.
Am Besuch des israelischen Ministerpräsidenten in Berlin, Benjamin Netanyahu, wird den Vormittag mit Bundeskanzler Olaf Scholz verbringen. Dabei werden sie unter anderem das Mahnmal Gleis 17 besuchen. Am Bahnhof Grunewald erinnert das Mahnmal an die tausenden Juden, die von diesem Gleis mit Zügen der Deutschen Reichsbahn aus Berlin deportiert wurden. Am Mittag geben Scholz und Netanyahu dann eine Pressekonferenz. Nachmittags trifft der israelische Regierungschef dann auf Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Im Laufe des Tages sind in Berlin mehrere Demonstrationen gegen die israelische Regierungspolitik und gegen die geplante Justizreform angemeldet.
Fast direkt vor ihrer Haustür.
Nach der Wiederholungswahl in Berlin steht heute die erste Sitzung des neu zusammengesetzten Abgeordnetenhauses auf dem Programm. Ab sofort stellt die CDU die größte Fraktion und hat damit auch das Vorschlagsrecht für das Amt des Parlamentspräsidenten. Nominiert ist Cornelia Seibelt. Die bisherige Vizepräsidentin hat ihren Wahlkreis in Steglitz-Zehlendorf direkt gewonnen. Unabhängig davon geht die Regierungsbildung weiter. CDU und SPD wollen sich bis Ende März, allerspätestens Anfang April, auf eine Koalition geeinigt haben.
Im weiten Rund
möchte der erste FC Union ins Viertelfinale der Fußball-Europa-League einziehen. Nach dem 3:3 im Hinspiel müssen die Eisernen heute auswärts bei Union Saint-Gilloise antreten. Ein Sieg mit einem Torunterschied oder nach Elfmeterschießen reicht zum Weiterkommen. Das Spiel in Belgien beginnt um 21 Uhr und ist kostenlos bei RTL zu sehen und live zu hören auf radio1.de und in der Radio 1 App.
Und auf keinen Fall vergessen.
Sind die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien? Um zu helfen, öffnet heute das KDH seine Türen für einen Tag, das Kaufhaus des Helfens. Von 16 bis 21 Uhr wollen die Initiatoren am Werderschen Markt 13 in Berlin-Mitte mindestens 50.000 Euro für die Erdbebenopfer in Syrien und der Türkei sammeln. Auf 800 Quadratmeter Verkaufsfläche werden den Besucherinnen und Besuchern im KDH ausschließlich Waren angeboten, die extra für diese Aktion gespendet wurden. Das dort umfasst Mode, Möbel, Haushaltswaren, Spielzeuge, Bücher, Tonträger, Gemälde und Fotografien. Außerdem findet eine Auktion statt. Dafür haben unter anderem Fatih Akin, Herbert Grönemeyer, Pina Atalay, Igor Levit, Andrea Petkovic, aber auch Politikerinnen und Politiker wie Cem Özdemir und Marie-Agnes Strack-Zimmermann persönliche Gegenstände gespendet. Die Auktion startet um 17 Uhr. Die Erlöse gehen an humanitäre Projekte zugunsten der Erdbebenopfer.
Das war die Radio 1 Tagesvorschau.
2018 verkündete FIFA-Chef Gianni Infantino:
The member associations of Canada, Mexico and USA have been selected by the FIFA Congress to host the 2026 FIFA World Cup. Thank you.
Das heißt, die Fußball-WM 2026 ging an die USA, an Kanada und Mexiko. Die ohnehin schon gigantisch geplante WM wird jetzt nochmal größer. In dieser Woche beschloss die FIFA nämlich, dass es die größte WM aller Zeiten werden soll. Mit 48 Teams, mit 104 Spielen und die ganze WM dauert deshalb auch 40 Tage statt der bisher üblichen 30.
Eins ist klar. Der Donnerstagskommentar mit Stefan Kuzmani.
Er ist Leiter des Ressorts Kultur beim Spiegel. Guten Morgen, Stefan Kuzmani.
Hallo, guten Morgen.
Morgen.
2026, also mehr Fußball-WM als je zuvor. Freuen Sie sich?
Ja, das klingt doch erstmal nach einer super Sache. Also ich mag das ja, wenn Fußball-WM ist, denn WM-Zeiten sind immer ganz besondere Zeiten. Dieses Turnier findet ja nie nur am Austragungsort und in den Stadien statt, sondern verändert für ein paar Wochen für sehr viele Menschen das komplette Lebensgefühl. Und sogar so Leute wie ich, die keine Ahnung vom Tabellenstand der Bundesliga haben, geraten irgendwann in den Sog so einer Weltmeisterschaft. Also vorausgesetzt, sie findet nicht im Winter statt und nicht in einem Land mit mehr Wüste als Menschenrechten. Da kann man sich davon sehr gut mitreißen lassen, gerade hier in Berlin. Da stehen dann wieder überall die Fernsehgeräte vor den Spätis. Man schlendert durch den Kiez, man bleibt irgendwo stehen mit einem Bier in der Hand. Man summt die Hymne von Trinidad und Tobago mit oder schaut, wie es gerade steht zwischen, sagen wir mal, Österreich und Kamerun. Und das sind ja zum Beispiel so ferne, exotische Länder, über die man sonst ganz wenig weiß, aber plötzlich steht man da mit lauter Österreichern und fiebert ein wenig mit und man kommt ins Gespräch und dann lernt man vielleicht was über deren fremdartige Kultur. Also zum Beispiel, über der ganzen Stadt liegt dann der Sound von abertausenden Vuvuzelas oder so und die relevanten Nachrichten handeln nur noch von Männern in Eistonnen und der Frage, ob der Trainer womöglich öffentlich gepopelt hat. Es ist ein einigermaßen bekloppter, aber ganz netter Ausnahmezustand. Warum soll man den beim nächsten Mal nicht etwas länger genießen? Naja, aber vielleicht ist das doch keine so gute Idee. Da wären zunächst mal die ganzen Fußballfacheinwände. So ein globales Turnier ist ja schon in seiner bisherigen Form eine ziemliche Zumutung für die nationalen Verbände und Ligen. Da muss viel verschoben und angepasst werden, damit alle gleichzeitig Zeit haben. Und für die Fußballclubs ist es ein echtes Problem, wenn ihre wichtigsten und besten Spieler so lange anderweitig beschäftigt sind. Es kommt ja auch noch die Vorbereitungszeit dazu. Die Spieler sind ja, auch wenn man es manchmal anders meinen könnte, keine Maschinen. Die sind ja auch irgendwann mal durch. Und dazu kommt, würde wahrscheinlich ein Experte sagen, der ich nicht bin, die doch eher zweifelhafte fußballerische Qualität eines Turniers, bei dem künftig fast ein Viertel aller FIFA-Mitgliedsländer mitspielen kann. Bis zum 16. Finale, das es dann ja auch geben wird, kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass da viele Spiele eher auf gehobenem Bolzplatzniveau stattfinden werden. Und man hat ja auch eine ziemlich klare Vorstellung davon, warum sich der FIFA-Präsident Gianni Infantino überhaupt für die Erweiterung der WM einsetzt. Dem geht es ja trotz aller Lippenbekenntnisse augenscheinlich weniger um ein großes Fußballfest zur Verbrüderung aller Völker, sondern um noch mehr TV-Einnahmen und Werbelizenzen und jetzt, wo seine Wiederwahl ansteht, um die Stimmen der vielen kleinen Fußballnationen, die ohne so eine Erweiterung niemals in die Nähe einer Teilhabe an den FIFA-Milliarden kommen würden. Na gut, dass Fußball eine total durchkommerzialisierte Angelegenheit ist, das wissen wir jetzt auch schon ein paar Jahre und diese Nachricht empört mich persönlich nicht mehr ganz so sehr. Mich treibt eher was anderes um. Wenn die WM nicht mehr einen Monat, sondern 40 Tage dauert, wenn da 104 Partien ausgetragen werden, also mehr Spiele als bei den allerersten vier WMs zusammengerechnet, wer soll sich das denn alles noch anschauen? Und wenn das jemand tatsächlich tut, und es soll ja Leute geben, die sich extra WM-Urlaub nehmen, haben die nicht irgendwann genug Bier getrunken und Spiele analysiert und Schiedsrichter beschimpft? Wie soll bei 48 Mannschaften auch nur ein einziges Sammelalbum voll werden? Das war doch bisher schon praktisch unmöglich. Ich kann mich noch gut erinnern, wie mein Sohn um diese Zeit im März vor 3 Jahren von der Schule heimgekommen ist und gerufen hat, yeah, Lockdown! Die Begeisterung hat sich dann irgendwann gegeben. So ein Ausnahmezustand ist ja nur dann okay, wenn er eine Ausnahme ist und kein Dauerzustand. Und ich würde sagen, das gilt auch für eine WM. Aber, das meine ich jetzt ganz ernst, eigentlich bin ich froh und dankbar, dass draußen die Sonne scheint und ich dieses Thema kommentieren darf. Wenn die Erweiterung der Fußball-WM der Herren von 28 auf 40 Tage das Aufregerthema des Tages ist, dann ist die Welt offensichtlich noch nicht ganz untergegangen. Ist diese Erweiterung nun eine gute Idee? Dazu kann ich nur sagen, es gibt nur einen Rudi Völler und so sollte es auch bleiben.
Der Donnerstagskommentar mit Stefan Kuzmani vom Spiegel. Vielen Dank.
Sehr gern.
Die Radio 1. Denkpause. Heute mit
Stefan Rogal, Autor. Den Frühling habe ich verpasst. Im Sommer hatte ich keine Zeit. Der Herbst brachte mir die Angst vor dem Winter. Im Winter träume ich vom Frühling.
Ende der Denkpause.
Vielen Dank, dass Sie uns auch an diesem Donnerstag begleitet haben. Mein Name ist Marco Seifert. Ich freue mich, wenn Sie morgen mit uns ins Wochenende starten.
Wach und wichtig, der schöne Morgen. Montag bis Freitag, immer ab 9. Mehr Radio 1 auf radio1.de und in der Radio 1 App.